Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schöne gute Nacht oder schönen guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm rund um die Adler Mannheim and all things Hockey. Und rund um die Adler geht's heute. Saison ist rum, die richtige Saison beginnt jetzt, nennen wir es so. 52 Spiele sich einzuspielen, um endlich in die Playoffs zu starten. Wir starten auch. Hi Phil, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Sven.
Bevor wir anfangen, kurz die Hinweise. Wer uns unterstützen mag, gerne tun. PayPal, eiszeitfm@gmail.com oder eine E-Mail an eiszeitfm@gmail.com. Dann schicken wir eine Bankverbindung oder ich eine Bankverbindung. Wer uns unterstützen mag, gerne auch mit einer Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify, gerne auch mit einem Kommentar. Auch sowas hilft uns. Gerne auch die Folgen teilen an Bekannte, Verwandte, Freunde, Kurvenmitsteher, Sitznachbarn in der Arena, was auch immer. Es gibt immer noch Leute, die uns nicht kennen, nach über 8 Jahren. Eigentlich ein Skandal. Und wer es noch nicht getan hat, folgen bei Instagram und Blue Sky. Aber da seid ihr alle dabei, hoffen wir doch mal. Oder die meisten von euch. Also wer noch nicht, gerne da. Wir wollen heute reden, Phil. Die 52 Spiele Hauptrunde ist rum. Wir nehmen auf Dienstag, 17.03. Es ist gerade 19.01 Uhr. In 29 Minuten startet die erste, wie heißt das Ding offiziell? Es heißt nicht Pre-Playoffs, ne?
Ich glaube, die Liga hätte gerne, dass man erste Playoff-Runde sagt, ja.
First Round habe ich am Sonntag beim Pressesprecher der Adler gelernt.
Auch schön.
Im Spiel gegen Schwenning. Dann nennen wir es doch, startet die First Round mit Bremerhaven gegen Nürnberg. Also ein möglicher Gegner der Adler in dieser Partie dabei. Wenn Nürnberg weiterkommt, spielen die auf jeden Fall gegen Köln. Das kann man sagen. Wir wollen reden, so ein bisschen Saisonfazit ziehen, so einen Ausblick geben auch auf die Playoffs, vielleicht auch nochmal so auf die, nicht so den Riesenblick auf die anderen Teams werfen, aber die DEL hat ja ihre Awards vergeben, jetzt in einer umwerfenden Show, also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, es lohnt sich total. Nochmal Highlight, Lowlight der Saison, was die Adler angeht, rausnehmen. Und zum Schluss kriegt ihr noch unsere Bold Prediction für die Playoffs. Phil, wollen wir loslegen?
Oder Phil? Nach einem Plan, ja. Lass den Puck fallen.
Mega, mega Struktur. Das kommt davon, wenn man sich 4 Stunden nur auf die Sendung vorbereitet vorher. Wie ihr es von uns gewohnt seid. 52 Spiele, ich will gar nicht so direkt mit so einem Fazit anfangen, weil das wollen wir uns ja erarbeiten über die Saison. Lass uns doch das Team von hinten nach vorne durchgehen, nochmal so ein bisschen auf den Kader schauen, wie sich jetzt darstellt. Torhüter-Duo, ich hau gleich mal einen raus und halte es nicht für eine Bold Prediction, sondern sage, die Adler haben das beste 1A, 1B Torhüter-Duo der ganzen Liga diese Saison gehabt.
Ja.
Das ist mal direkt hier.
Dann muss man erstmal wirken lassen.
Ja, einen Moment setzen lassen, ja, aber.
Ja. Haust natürlich keinen damit raus. Unterstreiche ich genauso. Torhüter auf Augenhöhe. Maximilian Franzreb die Nase vorne. Du hast bei Johann Matzo natürlich auch die Erfahrung gesehen. Er hat sich so ein bisschen angekündigt vor der Saison ja als Torhüter, der über sein Stellungsspiel kommt, der jetzt nicht die riesen Saves raushaut, sondern möchte eigentlich schon da sein, wo der Puck ist und nicht erst quasi rüber müssen auf die andere Seite, überrascht werden. Ich glaube, das hat er ja fast vollständig erfüllt. Er war so ein bisschen der verletzungsanfälligere Torhüter, oder er war der verletzungsanfällige. Ich glaube, Maximilian Franzreb war ja zu keiner Zeit, Gott sei Dank, aus Mannheimer Sicht verletzt. Hat auch deshalb weniger Spiele gemacht. Aber beide Torhüter absolut überzeugend aufgetreten.
In der Fangquote 5 Schüsse, also Schüsse, Safe Percentage 5 gegen 5 ist Matson sogar der bessere von beiden. Also es ist atemberaubend, also ein Torhüter Also zwei Torhüter in Top 6, die du hast, das ist total irre, muss man einfach sagen. Bei Mattsson ist ja schon klar, dass er nach der Saison Mannheim verlassen wird. Also ich glaube, so eine Zeitung hat das gemeldet. Übrigens, es gibt eine Zeitung, die heißt Mannheimer Morgen. Die haben einen Adler-Podcast, der heißt Adlercheck. Der hat jetzt seit kurzem einen Instagram-Account. Wenn ihr dem Kollegen Köhlen Gefallen tun wollt, und er würde euch nie selbst darum bitten, deshalb ist es meine Aufgabe, das zu tun, folgt denen doch. Also Adlercheck, Instagram, gern folgen. Ja, zurück. Also ihr habt gemeldet, Hildebrand kommt aus Berlin nach Mannheim. Wäre jetzt nicht die schlechteste Lösung, sagen wir so. Aber wir sind ja jetzt noch bei der Saison, da muss man sagen, du hast zwei überragende Goalies, wenn beide fit sind, ist es, will nicht sagen, egal wenn Playoffs spielt, aber das sind schon, ja, man muss ja immer noch mal klar machen, dass Franz Repp in Bremerhaven nicht so viel Spielzeit hatte. Also in Playoffs die letzten zwei Jahre auf jeden Fall. Das dritte Jahr davor weiß ich gerade nicht. Und da immer Kudlewskis gespielt hat. Aber da kam eigentlich eine Nummer, jetzt mal hart formuliert, eine Nummer 2 aus Bremerhaven, hat ja gezeigt, warum er Nationaltorhüter ist.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass er in die Playoffs starten wird. Hätte jetzt im Verlauf der Saison keine Bauchschmerzen gehabt, wenn es Johan Mattsson dann aber auch gewesen wäre, aus welchen Gründen auch immer. Er hat jetzt am Schluss halt eben bisschen Verletzungspech gehabt, aber er ist natürlich ein absolut, ich habe schon gesagt, erfahrener Torhüter, der schon zwei Meisterschaften in Schweden gewonnen hat, eine Meisterschaft in Schweden und die CHL gewonnen hat. Das ist natürlich ein unglaublicher Wert. Ich meine, auch bei Olympia hat man gesehen, dass die Ligen außerhalb der DEL nicht so die schlechtesten sind und dann definitiv mithalten können, auch drüber stehen zum Großteil. Und ja, witzig, dass du gesagt hast, mit 5 gegen 5 ist er stärker. Da muss er sich auch nicht so oft von links nach rechts bewegen, in der Regel, was du ja in PK dann doch machen musst. Da versuchst du ja durch Pässe eben den Torhüter zu bewegen und ihm dann auf den falschen Fuß oder gegen die Laufrichtung zu erwischen, dass da Mattsson vielleicht ein bisschen größere Probleme hat als Franz Reb. Kann man nachvollziehen, aber dass er da bei 5 gegen 5 mit seinem Stellungsspiel und seiner Erfahrung überzeugen kann, überrascht jetzt auch nicht.
Ja, Franz Repp ist halt schon sehr dünn, also soll man sagen, unkonventionell ist so die Ausdrucksweise, die man so ein bisschen hat für sein Spiel, aber es ist ein sehr dynamisches Torhüterspiel. Also es lebt viel auch von der Geschwindigkeit, der Bewegung. Er ist auch finden auch schon recht aggressiven Torhüter, in dem wie er es spielt. Zu Franz Repp vielleicht mal die kurze Geschichte. Franz Repp hatte ja bei Olympia das Spiel gegen die USA und hat da erstes Drittel überragend gehalten, sich später noch ein Ei eingefangen. Also wäre da gern zurück, brauchen wir nicht drüber reden. Und die amerikanischen Kommentatoren, hat Thorsten erzählt, wussten mit dem gar nichts anzufangen. Also kannten den Namen auch nicht und konnten den überhaupt nicht zuordnen. Waren total erstaunt, was der da für eine Leistung gezeigt hat in dem Spiel.
Ja,
also, witzig, ne? Ja, vogelwild. Was halt irre ist, wenn du dir anschaust, diese verhinderte Tore über Ligaschnitt, also wenn du hältst wie im Ligaschnitt, was du an Buden gekriegt hättest, ist Franz Repp bei plus 25 drüber, also die er sozusagen nicht bekommen hat, in 34 Spielen und Juwon steht halt bei 37 in 32 Spielen, also hat ein Tor pro Spiel weggenommen, einfach mal so, nö, mit mir nicht.
Ja, das ist heftig. Schon heftig.
Da ist Franz Repp auf 3 und Mattsson auf 7. Also das nimmt sich alles wirklich, wirklich wenig, muss man einfach sagen. Also die Leistungen sind sehr, sehr stark. Ich hatte mich ja vor der Saison ein bisschen gewundert über die Verpflichtung von Mattsson. Ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr früh revidiert. Erinnere mich da ans erste Heimspiel gegen Ingolstadt. Werde ich wahrscheinlich nicht vergessen. Also da ist man mit am besten aufgestellt, was die Teams für die Playoffs angeht. Also ich glaube, da mit der Lösung. Da muss man auch keine Sorge um eine Verletzung haben, wie es in früheren Jahren der Fall war, wo dann Sterne aufgingen oder so. Man hat dieses Jahr auch nicht nachgelegt auf der Torhüterposition. Kannst du vielleicht gerne noch ergänzen, aber was zu sagen, aber das ist schon auffällig, hat man dieses Jahr, normalerweise hat man immer so ein Backup geholt.
Ja, genau, da fährt man ja quasi die zehnte Ausländerlizenz ja ausgegeben. In diesem Jahr hat man sich eher auf der Stürmerposition dann abgesichert mit Alex Ruutu, der ja genau wie der schwedische Verteidiger William Wåhkerö aus Finnland gekommen ist, vom selben Team.
Wie spricht man den aus? Ich kann es nicht.
Ich glaube, Wåhge wird ganz normal, wie man schreibt, und dann Grö so ein bisschen ausgesprochen. Okay. Aber vielleicht habe ich es auch schon wieder vergessen, direkt nachdem was mir gesagt hat. Möchte ich nicht ausschließen. Genau, hat sich mit Alex Ruutu da ein bisschen abgesichert. Er ist vielleicht so dein Backup-Goalie. Das war ja natürlich auch die Frage. Er ist ein Zwei-Wege-Spieler, der auch.
Er ist nicht der Backup-Goalie, um das kurz zu sagen.
Also er Nein, aber er ist dein Backup-Goalie, die Lizenz des Backup-Goalies für den Sturm jetzt nur quasi, so habe ich es gemeint. Er ist ja ein Zwei-Wege-Spieler. Es war auch nicht ganz klar, wann kommt Tom Kühnhackl zurück. Er hat sich ja damals in Köln verletzt am 14. Dezember. Die Älteren werden sich noch erinnern. Und dann hieß es, er kommt ja wahrscheinlich so nach der Olympiapause zurück. Und dann hieß es aber schon während der Pause, oh, es wird vielleicht doch erst letzte Wochenende oder Anfang der Playoffs. Und da hat man sich einfach abgesichert, vor allem auch mit einem Spieler, der defensiv seine Aufgaben erfüllen kann. Und Brandon O'Donnell ist ja dann für Tom Kühnhackl, der ja auch nachverpflichtet wurde, Brandon O'Donnell, ins Team gerückt, hat ja aber auch ganz eindeutig, das hat er ja gezeigt dann in den Spielen seit Mitte Dezember, seine Stärken in der Offensive. Was wir vielleicht nachher noch drauf kommen, was ja für die Playoffs schon noch ein Trumpf sein kann, wenn du so einen Spieler nochmal in der Hinterhand hast. Aber ja, du hast dich dagegen entschieden, oder besser gesagt, Dallas Eakins hat sich dann letztlich dagegen entschieden, auf der Torhüter-Position abzusichern und hat dafür sich eben im Sturm mit einem Defensivverteidiger oder einem Zwei-Wege-Verteidiger mit Stärken in der Defensive eben abgesichert, der vielleicht aber auch nie im Mannheimer Trikot auflaufen wird.
Ja, halte ich ehrlicherweise nicht für wahrscheinlich, dass wir ihn sehen werden. Also kommen wir ja noch, wie soll ich sagen, allein die Vertragsgestaltung für die kommende Saison sagt ja alles darüber aus, wie sehr Eakins dem Team vertraut. Also muss man einfach mal so deutlich sagen. Und damit ist auch klar, wenn du da reinkommst, du bist da, du kannst dich zeigen, aber du wirst an denen vorbei müssen, die da sind, und das wird schwer. Und das ist das, was man dann schon auch sieht und gezeigt bekommt. Torhüter gibt's eigentlich, dann sind wir durch an der Stelle erstmal. Zu Hildebrand können wir nächstes Jahr was sagen, weil unsere ganze Saisonvorschau zu den Neuzugängen können wir dann wahrscheinlich mit zwei Spielern bestreifen. Das wird großartig.
Vielleicht drei, schauen wir mal. Jetzt sind die Adler ja für die Champions Hockey League qualifiziert.
Qualifiziert, ja.
Vielleicht gehen sie da auch schon mit neun Ausländern dann in die Saison. Man wird sehen.
Wir kommen noch zu einem Spieler, wo ich dann dich nachher mal fragen muss, wie da der Stand eigentlich so ist. Verteidiger, DEL-Verteidiger des Jahres, ausgezeichnet bei der Gala. Wie gesagt, schaut es euch unbedingt an. Bisschen merkwürdig, dass da Spielerberater auch als Moderatoren auftreten, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Nick Mattin, haben wir schon oft gesagt, unglaublicher Neuzugang für die Adler. Also für mich tatsächlich, weiß gar nicht. Also ich kann nur wiederholen, was ich schon gesagt habe dazu. Ich habe den so nicht erwartet in der Stärke, in der Qualität. War ja die große Frage, wie dieses Jahr in Toronto mit Verletzungen und all den Schwierigkeiten, die er da hatte, wie schlägt sich das für ihn nieder oder wie wird das für ihn? Und man muss sagen, überragendes Jahr, punktbester Adlerspieler mit weitem Abstand. Und für mich auch sehr verdient Verteidiger des Jahres geworden.
Ja, absolut. Also ich glaube, gibt es wenig Argumente dagegen, die gegen ihn sprechen. Er ist auch natürlich der beste Verteidiger, was das Tore-Schießen angeht, den
ja.
Mannheimer
bester
Verteidiger
Torschütze in der DL-Geschichte. Der Liga. Bester Torschütze der Mannheimer, so rum, ja,
mit Abstand. Bester Torschütze der Mannheimer, bester Torschütze der Verteidiger auch der Liga und natürlich in der Mannheimer DEL-Geschichte auch der Verteidiger mit den meisten Toren in einer Saison.
Oh, okay.
Das hat er mit 19 ja schon geknackt. Jetzt hat er 20 geschossen am Ende. Andy Roach hatte damals auch 18 als Mannheimer Verteidiger. Mal war ja auch ein Penalty-Spezialist seiner Zeit. Ja, absolut. Also es war ein mittelgroßes Fragezeichen vielleicht hinter der Personalie, eben wegen seinem AHL-Jahr. Aber dann kam er nach Mannheim und hat so gespielt, wie er Straubing verlassen hat. Dann vielleicht nicht ganz so offensiv wie in Straubing ausgerichtet, von dem er stürmt als vierter Stürmer halt nach vorne. Das war in Mannheim nicht ganz so ausgeprägt, muss man sagen. Er hat auch defensiv einen guten Job gemacht. Ja, man hat auch schon gemerkt, so im Januar rum, die Gegner sind schon deutlich mehr auf ihn gegangen, haben ihn mehr provoziert. Er hat sich da vielleicht auch mal zum Revanche-Foul, also in Form eines Stockschlags oder so, hinreißen lassen. Hat auch mal vielleicht die eine oder andere vermeidbare Strafe, möchte ich es nennen, dann gezogen. Hat es aber deutlich besser in den Griff bekommen, jetzt gegen Ende hin wieder. Und ja, in allen Belangen, eigentlich jeder Neuzugang, der vor der Saison verpflichtet wurde, überzeugt. Ja. Er wahrscheinlich mit am meisten. Ne? Und er bildet natürlich auch, um jetzt vielleicht den Bogen weiterzuspannen, mit Dan Renouf natürlich auch ein super Verteidigungspärchen. Dan Renouf, der absolute Abwehrchef, ist ja für Nick Žižek vor der Saison gekommen. Mhm. Nick Žižek ja eher der jüngere Spieler noch gewesen, war damals 23, 24, als er gekommen ist.
Ganz kurz, wer sich mal einen Spaß machen will bei Elite Prospects, einfach mal die Strafenstatistik von Nick Žižek in der Saison anschauen. Einfach mal reingucken.
Yes, Sir. Und Max auch nimmt, Dan Renouf nimmt eigentlich keine dummen Strafen, geht dem Gegner trotzdem komplett unter die Haut, ist im Zweikampf da mit seinem Körper. Sehr erfahren, Calder Cup-Sieger ja auch schon geworden. Leader by Example und beide mit plus 25, auch das Verteidigungspärchen in der DEL mit dem besten, mit Abstand, mit dem besten Plus-Minus-Wert. Stehen ja sowohl in, also Dan Renouf steht nicht in Überzahl mit auf dem Eis, Mattinen schon, aber Dan Renouf dann, oder beide auch in Unterzahl. Dan Renouf ist halt eben ein sehr wichtiger Spieler in PK. Und absolut hervorzuheben, die beiden dann.
Mattinen schon 20 2-Minuten-Strafen die Saison. Schon ein Haufen Holz.
52 es wurde Spiele. Besser.
Also mehr Strafminuten pro Spiel nimmt nur Tobi Forler, der über einer Minute liegt. Aber weil der halt auch andere noch dabei hatte. Gawanke ja auch mit drei Großen. Hat er den Ding eigentlich in Berlin genommen, den Fight, um diese Strafe loszuwerden? Weil das war ja, wie soll ich sagen, ich glaube, so müde und lustlos habe ich selten jemanden kabbeln sehen wie da.
Durchaus möglich, weiß ich aber nicht.
Aber
sein zweiter Fight auch gegen Berlin.
Renouf muss man schon positiv rausstellen, weil das ist ja auch sowas. Natürlich schaut man bei den Verteidigern dann schon auf so Sachen wie Punkte und Offensiv. Aber du brauchst halt auch einen, der dir Arbeit macht und der absichert und damit du dann so glänzen kannst. Aber bei Mattin, die Frage war nicht, ob er sozusagen gut ist, aber ob er sozusagen so dieser dominante Mattin wieder werden kann, den wir in Straubing gesehen haben, ob er der wieder sein kann. Und der ist halt durchaus. Und ich glaube, da geht's eher noch nach oben nächstes Jahr. Mit der Rückkehr wieder ein Jahr da, kennt die Kollegen. Ansonsten Gawanke Kelble haben wir bei Olympia gesehen. DL oberes Regal für deutsche Verteidiger sonst wären sie nicht bei Olympia gewesen. International, das war von beiden nicht so. Da sind beide ziemlich an ihre Grenzen gekommen. Formulieren wir es einfach so. Aber was DL angeht.
Sicher, wobei jetzt nicht die schlechtesten waren. Aber ja, ich fand es sogar teilweise gut. Aber ja, wir meinen es keine
Analyse. Ich würde sagen, du hast halt drei Verteidigerpärchen gehabt und zwei waren und eins war gut und da hätten wir vielleicht mal, wir wollen jetzt nicht mehr in Olympia-Aufarbeitung gehen, aber die zwei ab und zu mal entlassen, indem man anders zusammensetzt, als man es getan hat und nicht immer das Risiko gehen, dass bei den zwei Verteidigerpaaren, die dann da waren, dass die sozusagen ins Messer laufen, wäre gut gewesen. Aber insgesamt Verteidigung solide. Für mich bleibt trotzdem die Frage, habe ihn ja eben schon genannt bei den Strafen, Tobi Forler, werden wir ihn... Also das ist so für mich tatsächlich das einzige Fragezeichen, was ich bei der Defensive habe. Ob das sozusagen, wenn wir, weil wir reden ja schon drüber, du bist Vorrunden Zweiter, du wirst das letzte Spiel der Saison gewinnen wollen. Das muss das Ziel sein mit der Mannschaft, an dem, was du hast.
Ja, sicherlich. Es wird ja jetzt keiner in die Playoffs gehen und sagen, jo, wenn es im Halbfinale, wie vergangene Saison übrigens, wieder rausgeht, dann war das okay. Ich glaube,
wobei da mit einem Sweep, also es wäre ja schon, wenn du im Halbfinale ein Spiel gewinnst, bist du schon einen Schritt weiter. Insofern.
Dann hast du, genau. Was in der Abwehr natürlich aber interessant ist, ist, dass du natürlich eine unglaubliche Tiefe hast. Ne? Du könntest drei Spieler spielen lassen auf der Position 6. Ich glaube, fünf Stück sind einfach gesetzt mit Mertinen, Renard, Gawanke, Kelble und eben John Gilmore. Und die Position neben John Gilmore haben sich ja bisher jetzt Tobi Forler und dann Hayden Shaw geteilt, der ja auch neu aus Nürnberg dazugekommen ist seit dieser Saison dann mit deutschem Pass. Und jetzt eben William Walker-Croy, den sie noch geholt haben nach Olympia, der jetzt auch ja doch mehr Spiele bekommen hat, als vielleicht zunächst angenommen. Und ja, ist natürlich eine Tiefe. Du kannst dich ein bisschen auf den Gegner drauf einstellen, wen du hast. Walker-Croy spielen zu lassen, musst du natürlich Mattsson oder einen anderen Spieler als Ausländer sitzen lassen. Mattsson wäre da vielleicht die einfachste Lösung, wenn er eh nicht spielen würde zwischen den Pfosten. Ja, hast du da halt die gewisse Tiefe. Also ich meine, es hat sich ja schnell herauskristallisiert, dass du auf 6 Verteidiger gehst, auf eine U23-Stelle da verzichtest. Hast ja da die beiden 19-jährigen Nick Mehler und Colin Schlenker, die das ja mit ihren paar Wechseln insgesamt gut gemacht haben, so weit wie möglich. Hast aber auch gesehen natürlich, dass sie frisch aus dem Nachwuchs kommen und dass das natürlich ein großer Schritt ist, gerade in der Abwehr mit da auf Anhieb zu funktionieren, die jetzt aber auch in der DEL2 ihre Eiszeit haben. Ja, du hast halt einfach eine Tiefe drin. Tobi Forler, auch schon öfters erwähnt in der Saison, ist natürlich auch nicht ganz zufrieden mit der Saison, wie er spielt. Hayden Shaw, ja, braucht vielleicht ein bisschen seinen Rhythmus, aber ich finde, der kann auch körperlich spielen, ist ein bisschen die flinkere Variante.
Und vielleicht auch ein bisschen die offensivere. Da ist dann auch die Frage, ob du... Ist ja schon dann auch die Frage, wie viel Risiko willst du gehen, neben John Gilmore? Also Risiko in Anführungszeichen, genau. Aber wie viel Risiko willst du dann noch gehen? Ist ja schon auch ein Thema Balance des Teams. Übrigens eine ganz wilde Statistik. On-Ice-Schüsse mit Spieler auf dem Eis. Auf Platz 1 bei den Adlern. Also bei 5 gegen 5 wohlgemerkt. Nick Mehler auf Platz 1.
Ja, weil er einen Schuss genommen hat oder was? Oder zwei?
Nee, weil er sozusagen auf dem Eis war, als halt gerade Schüsse abgefeuert wurden in der kurzen Zeit, wo er drauf war. Also wahrscheinlich dann auch die offensiven Bullies eher bekommen. 4 Spiele bei 61,9% Wert für die Adler in dieser Zeit, während seiner Eiszeit. Lustige Spielereien einfach. Aber du hast einfach eine große Tiefe. Also die Frage ist auch, ich werde ihn wieder nicht aussprechen. Das ist halt schon, wie soll ich sagen, da wird es halt schon dunkel auf dem Eis. Das ist schon ein klassischer Stay-at-Home-Spieler, der dir halt auch defensiv nochmal was geben kann.
Ja, absolut. Schnell auf dem Schlittschuh schon unterwegs für seine Größe. Bisher die Spiele, die er gezeigt hat, nah am Mann, kann gut mit dem Körper umgehen, macht, ich sag jetzt mal, überspitzt gesagt, keine Faxen mit dem Puck am Schläger, versucht da das Spiel einfach zu halten.
Ja.
Dürfte sich vielleicht nochmal trauen. Er hat schon die eine oder andere Schussmöglichkeit gehabt, da hat er doch versucht, irgendwie den Puck quer zu legen. Da dürfte sich auch mal durchaus, denke ich mal, einen Schuss nehmen. Aber ja, absolute gute Stay-at-Home-Verteidiger-Alternative mit dem Handicap, dass du ihn halt wahrscheinlich nur einsetzen kannst, wenn du halt zwei andere Ausländer sitzen lässt.
Ja, und das Thema wird schon sein, glaubst du, dass dann sozusagen Mattsson auch nicht auf die Bank geht bei den Spielen und man dann mit Safran vielleicht oder auf der Bank während der Playoffs ja, eher
also
plant, um sozusagen Safran, die Lizenz zu behalten?
Ja, genau. Das kann zumindest am Anfang durchaus sein in den Spielen. Ich glaube, Safran jetzt eher nicht, wenn die Jungadler parallel Playoffs spielen. Da ist er ja die klare Nummer 1 im U20-Team. Mhm.
Apropos, Samstag Spiel 3 gegen Köln. Do or die. Oder? Man hat ja verloren Sonntag. Du schaust mich gerade fragend an.
Ja, es ist kein Best of Three. Du brauchst nicht 2 Siege ab dem Halbfinale. Das war im Viertelfinale noch der Fall. Sie spielen Best of 5. Auch dann das Finale.
Okay.
Best of 5. Ein Schritt nach vorne in der Entwicklung von dem Nachwuchs, was ich sehr begrüße. Genau. Aber Spiel 3 am Samstag in der Nebenhalle der SAP Arena. Ja, da können könnten die Adler wieder in Führung gehen in der Serie. Genau, von daher glaube ich Leon Wielandscheid als Ersatztorwart, um deine Frage zu beantworten. Aber natürlich, wenn es jetzt ein entscheidendes Spiel wäre, dann musst du unbedingt Mattsson auf der Bank haben, weil wenn dann was passiert mit Franz Ripp auf dem Eis und dann wirfst du einen Torhüter rein, der noch nie DEL-Eishockey gespielt hat oder sogar DEL-2-Eishockey gespielt hat, dann ist das Risiko doch sehr, sehr groß. So, würde ich dir aber... Natürlich kannst du auch Mattsson als Backup nehmen und spielst mit Shaw oder Fowler. Also du hast ja da die Möglichkeiten.
Du hast ja die, wie soll ich sagen, die Qualität ist ja da und die Tiefe des Kaders zeigt, wir reden bei 6 Verteidigern über eine Position, wo du so ein Fragezeichen hast. Also wo zumindest ich so ein Fragezeichen im Kopf noch ein bisschen habe. Aber das zeigt ja, was für eine Qualität du hast, wie gut dieses Team ist und wie viel da einfach passt.
Absolut, ja.
Also selbst ich, muss man ja mal dazu sagen an der Stelle, für alle da draußen, die jetzt auf so einen Rant warten oder so, ich weiß nicht, ob da heute noch kommen wird, ich glaube eher nicht, also zumindest nicht zu dem Thema, aber dann lass uns doch nach vorne gucken. Im Sinne von nach vorne schauen und in die Vorderreihe gehen. Liebling der Saison. Zach Soto, wer hätte es gedacht? Alle.
Wahrscheinlich, ja.
Hat sich also was für ein Typ, was für ein Zugang, was für ein Spieler einfach.
Das hat sich ja schon bei der Boys in Back in Town Party quasi in die Herzen der Fans gesungen. Hat sich da ja auch einfach das Mikrofon mal geschnappt und den Entertainer gegeben oder hat sich einfach so gegeben, wie er ist, ne?
Der ist zu 100% so.
Absolut. Ja. Hat sie auch gesagt, ein Mannheimer Morgen gegenüber, dass er immer versucht, sich quasi reinzuhauen für die Fans, dass seine Erwartungen absolut übertroffen werden. Er hat gemeint, er kommt aus einem anderen Land nach Deutschland, da ist auch eine gewisse Eingewöhnungszeit, da ist auch nicht klar, ob alles so direkt funktioniert. Und hat gesagt, die Liga passt zu ihm, die Mannschaft passt zu ihm, das Umfeld passt zu ihm. Dass er auch 18 Tore schießt, muss ich sagen, nach der Hauptrunde habe ich so auch nicht erwartet. So was man ja gehört hat in seinen Statistiken mäßig, war er ja eher so der ECHL-Scorer, der ja auch den Kelly Cup schon gewonnen hat, zusammen mit Lukas Kelple in Florida. Und der AHL eher so der harte Arbeiter, der auch der zuarbeitet und die Drecksbeine. Das macht er ja in Mannheim auch, aber er tritt halt trotzdem auch als Scorer auf. Darf auch Powerplay spielen, ist natürlich auch ein Punkt. Absolut.
Aber es ist auch schon nochmal auch ein Punkt dafür, ich sag's mal anders. Also ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt und ich glaube schon, dass das auch ein Punkt ist, der zeigt, die DEL ist nicht auf dem Niveau, auf dem sie teilweise glaubt, dass sie ist, international im Vergleich. Also nichts gegen, also überragender Spieler hier, auch Anthony Greco, der jetzt auch in der Schweiz nicht der Megascorer war in der NLA, der beste Stürmer ist der Adler, was Punkte angeht, was Tore angeht. Ich glaube, können wir ja, wie gesagt, nochmal gesondert irgendwann drüber reden. Auch das Thema Nachwuchs im deutschen Eishockey ist ein Riesenthema, was momentan so ein bisschen hinten runterfällt. Aber wenn du anguckst, so wer ist in der U23, denn wo sind denn da die Spieler, die noch Verantwortung kriegen, die Deutschen, wo sind denn U20-Spieler in der Liga, die vernünftig Eiszeit kriegen? Da hast du Riesenthemen und eigentlich müsste Olympia, wenn man es nicht unter dem Deckel Viertelfinal aus und war doch, hat vielleicht im Team nicht so gepasst oder Struktur oder was auch immer, ein deutliches Warnsignal sein, auch wenn ich mir so einen deutschen Nachwuchs anschaue, dass dann, das war auf Dauer, dass du läufst auf Dauer da, wie soll ich sagen, da in ein massives Thema rein. Und das bei aller Begeisterung für die Spieler, aber dass ein Solo, der bisher nicht der Scorer war in der AHL und der ECHL, also ECHL schon eher, aber in der AHL, ja, einfach ein guter Spieler, klar, aber jetzt nicht einer, wo du gedacht hast, der kommt hierher und schießt alles nieder. Also das war nicht meine Erwartung, als die Verpflichtung damals kam. Der zudem noch Center ist mal nebenbei. Und das zeigt dir dann schon, dass, wie soll ich sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt in der deutschen Eishockey-Liga. Nennen wir es mal so. Also ich glaube, da ist schon, wir haben die Magenta-PK gehabt letzte Woche mit Zuschauerrekorden, die mir erzählen, sie haben im Schnitt pro Spieltag 500.000 Zuschauer etwa in der DEL, wenn ich es hochrechne. Kommst du hin, das heißt, die Hallen sind voll, die Begeisterung ist da, also das treibt schon kräftig nach oben alles im Eishockey und die Wahrnehmung ist da, du hast eine Sportschau-Doku gehabt vor Olympia, die eine Stunde war, die übrigens einiges an Material hatte, was man schon in meiner Magenta-Doku gesehen hatte, was mir dann so beim Sehen auffiel, aber sozusagen, du hast die Aufmerksamkeit auf das Thema und das, die Aufmerksamkeit für Liga und das finden wir alle toll, weil wir alle den Sport lieben, die wir so einen Quatsch tun, wie seit 8 Jahren regelmäßig drüber reden. Aber es hilft halt auch nichts, die Augen davor zuzumachen, dass du, wenn du in den internationalen Vergleich gehst, wir haben es auch in der CHL wieder gesehen, Schmerzpunkte sind. Das war jetzt ein Exkurs, der mir einfach wichtig war und so zur Einordnung, aber der sozusagen nichts nimmt von dem, was das Team dieses Jahr geleistet hat, um das auch zu sagen, wenn wir jetzt über Spieler reden oder über die Leistung reden. Es geht nicht darum, was zu nehmen, sondern es geht darum, das ein bisschen einzuordnen und dann auch mal klar zu haben, ich bin übrigens froh drum, dass du keine Spieler mehr holst, die jetzt gerade ihre NHL-Karriere beendet haben und dann kommst, sondern dass du Spieler holst, die ja 10 Jahre jünger sind als die wir früher so gesehen haben oder 8 Jahre jünger als die wir früher gesehen haben und die halt noch im Saft stehen und die Energie haben, was geben können, wo denen nicht die Frage stellen muss, ob der Körper noch in der Lage ist, das zu spielen, für was sie geholt wurden, wie wir es oft gesehen haben. Also den Wandel, der ist absolut begrüßenswert und Anthony Greco, nächstes Beispiel, auch ein Spieler, wo wir vor der Saison oder wo wir das Thema hatten, ist das ein Spieler, der sozusagen gern offensiv spielt, aber arbeitet er auch genug. Und auch da ist es so, diese Reihe Solo, Bennett, Greco, gegen die willst du einfach nicht aufs Eis. Das sind schon 3 Drecksäcke, die dir einfach permanent hart auf die Nerven gehen. Um es jetzt mal
auf den Schlittschuhen jugendfreundlich
zu formulieren. noch jugendfreundlich zu formulieren. Ja. Und auch ein Chris Bennett ist dieses Jahr aus meiner Sicht komplett aufgeblüht in diesem Team. Also es war ja letztes Jahr überhaupt nicht klar, es hieß ja nur, er bleibt, weil er noch Vertrag hat. Es gab ja sozusagen gerüchteweise den Wunsch, eigentlich, dass man nicht mit ihm weitermachen will, aber auch der ist komplett aufgeblüht mit diesen 2 neben sich.
Ja, mit dieser Rolle eben halt, ne? Viel, viel die Beine bewegen, wie du es gesagt hast, den Gegner auf dem Schlittschuh stehen, sich die Chancen dann auch auszuarbeiten. Natürlich kommt dann auch Selbstvertrauen mit allein, aber ja, bin ich komplett bei dir. Also als Gegner denkst du wahrscheinlich auch öfters mal, oh, jetzt kommt die 3 wieder aufs Eis. Wo ist denn die Bank? Ja, jetzt mal überspitzt gesagt natürlich. Natürlich haben die auch nicht nur High Performance hingelegt, aber war schon überzeugend. Und was ja auch dafür spricht, dass diese Reihen, gerade im Sturm, im Großen und Ganzen, ja schon von Spieltag 1 oder schon von der Vorbereitung, vom ersten Vorbereitungsspiel an zusammengespielt haben, mehr oder minder.
Das war ein Riesenunterschied zu letztem Jahr, wo du noch im Januar, Februar da saß und nicht wusstest, mit welchen Reihen will er da jetzt eigentlich in die Playoffs gehen. Also das war dieses Jahr, hattest du sehr früh bereits Spieltag 1. Kann man drauf gucken.
Absolut, gerade auch, wenn man jetzt Chris Bennett nimmt, ne, der ja dann in den Playoffs auch nochmal in der Reihe mit Marc Michaelis und Matthias Blachter dann gerutscht ist, während, ich glaube, nach 3 Viertelfinalspielen oder so ungefähr. Nagel mich nicht drauf fest, aber das muss so die Richtung sein. Absolut, ja. Hast du ein bisschen deine feste Reihen. Ist nicht verletzt, stand jetzt. Kevin Bicker, einziger Ausfall. Johan Mattsson muss man mal schauen, aber die Thematik haben wir ja auch schon besprochen. Bei Anthony Greco bin ich der Meinung, dass er gesagt, in der Schweiz nicht so. Vergleich zu Schweden und Russland, wo er davor war, hat er ja dann auch gesagt, ja, das Spiel auf der größeren Eisfläche auch ein bisschen besser verstanden. KHL war es ein bisschen schwierig für ihn auch, weil er von seiner Frau ein bisschen getrennt war, die schwanger war zu der Zeit. Und musste man mal abwarten, wie es in der DEL ist. Jetzt ist die Schweizer Liga auch ein bisschen höher einzuschätzen als die DEL, gehe ich ja vollkommen mit. Und ich finde auch, er kann sogar noch mehr leuchten eigentlich als Spieler, weil er alles mitbringt. Auch das, was du völlig zu Recht angesprochen hast, was wir hier thematisiert haben, arbeitet er defensiv mit nach hinten? Ja, muss man auch sagen, tut er, ist sich da auch nicht zu schade und bringt mit seiner Schnelligkeit, unglaublich schnell, was wir aber auch so ja schon erwartet haben, mit seinem guten Handgelenkschuss und seiner Übersicht alles mit. Und könnte, wenn er ja ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht Schlampigkeit ablegt hier und da man Puck vertändelt oder vor dem Tor zu sloppyhaft ist, einfach zu leicht, dann den Puck doch nicht über den Schoner des Torhüters heben kann und der dann da abprallt, wenn er das noch abschalten kann, dann ist es eigentlich ein Starspieler in dieser Liga, meiner Meinung nach. Und ich bin sehr gespannt, ob wir auch von ihm vielleicht nochmal eine Schippe drauf bekommen in den Playoffs. Und dann ist es natürlich sehr, sehr interessant. Ich meine, ja, ich wollte jetzt noch was sagen, aber da würde ich jetzt einen Schritt vorausgehen. Aber wolltest du noch einen?
Alles, feel free. Ich mein,
wir haben in der Saisonvorbereitung ja den Titel gewählt. Könnte witzig werden, wenn das funktioniert. Ich glaub, wir haben uns jetzt totgelacht in der Hauptrunde, aber es waren trotzdem schöne Momente, witzige Momente dabei, um jetzt mal im Bild zu bleiben.
Ja, im Bild zu bleiben, aber es ist trotzdem immer noch so, dass es unglaublich viele gute also wir müssen schon mal drüber reden, 52 Spiele, über 100 Punkte, mit 103, mit 29 Siegen, nach 60 Minuten. Du hast nur 13 Spiele nach 60 Minuten verloren. Das ist schon eine extrem gute Bilanz, die du da hingelegt hast. Jetzt kann man wieder sagen, ja, Mannheim, geben eh die Kohle aus, Kader und so. Aber wir haben ja auch schon Jahre gehabt, da hast du auch einen teuersten Kader gehabt und deutlich weniger gutes Eishockey gesehen. Also hast dieses Jahr viele gute Serien gesehen. Auf der anderen Seite sind dann halt auch immer so Schmerzpunkte zwischendrin mal. So eine Heimniederlage gegen Dresden, wo du denkst, was soll das jetzt bitte? Oder gegen Frankfurt, die 2 Heimspiele. Oder gegen Nürnberg, ja, wobei gegen Nürnberg, das kann ja mal passieren, so ein Spiel, aber auch gegen Augsburg, so. Du hast manchmal so Auftritte drin, wo du denkst, so. Aber ja, der überwiegende Anteil hat einfach Spaß gemacht, weil man kann es auf für mich eine einfache Formel bringen tatsächlich. Ist das Team fit, dann kann es dieses, also und Fitness meine ich gar nicht im Sinne von Training, sondern sind die Beine, hat das Team, ist das Team müde und hat schwere Beine, dann ist dieses System so nicht zu spielen. Weil dann reißen die Löcher auf, dann kriegst du deinen Vorcheck nicht sauber hin, dann kommst du einen Schritt zu spät, dann wird es schwer. Deswegen bin ich auch tatsächlich aus Sicht, wie dieses Team auftritt und wie das System ist, froh um diese anderthalb Wochen Pause aus Mannheimer Sicht, weil du nochmal die Zeit und die Ruhe hast, da ein bisschen, wie soll ich sagen, nochmal Kräfte zu sammeln, die du brauchen wirst. Jetzt geht es nicht darum, dass die konditionell nicht gut vorbereitet sind, aber wir haben einige Phasen in der Saison gehabt, wo du gesehen hast, es läuft gut und dann gab es mal eine vom Deutschlandcup oder so. Oder ja, und deshalb bin ich froh um diese Pause, weil ich glaube, dass diese Frische dem Team guttun wird in den Playoffs.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Zum einen für die Frische, zum anderen auch, du hast das Spiel gegen Augsburg angesprochen, wo du natürlich niemals als Verlierer vom Eis gehen darfst. Dann, gerade nachdem du 5 Minuten Verschluss dann das, ich hätte fast gesagt, erlösende 3-2 machst in einem sehr sich ziehenden, schleppenden Spiel. Es gibt natürlich auch Gründe, warum du aus der Deutschlandcup-Pause ein bisschen schlecht rausgekommen bist. Ne? Hast natürlich im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften halt nicht so zusammen trainiert, nicht so zusammengefunden dann auch. Hast dir einfach sehr schwer getan. Köln ist aus der Olympiapause marschiert, als wäre es, als hätte es sie gar nicht gegeben, obwohl sie auch 4 Spieler abgestellt hatten zu den Spielen, zu Olympia. Von daher ist es, glaube ich, auch gut, um nochmal eben die berühmten Kleinigkeiten einzustudieren jetzt eben in der Pause und auch diese Phasen. Das ist natürlich die große Schwäche ein bisschen von den Adlern gewesen, wenn wir da jetzt reingehen wollen, dass du diese Konstanz hast vermissen lassen, sowohl von Spiel zu Spiel mal. Du hast mal ein Riesenspiel gehabt und das nächste Spiel, kannst du dir aber nicht sicher sein, wie sieht das nächste Spiel aus. Und auch in den Spielen waren die Adler sehr gut darin, den Fuß vom Gas zu nehmen, obwohl sie da auch jetzt das jüngste abschließende Spiel gegen Schwenningen war dann nochmal ein mahnendes Beispiel und davon gab es einige in der Saison. Wenn du da Fuß vom Gas nimmst, schluckst du auch ganz schnell Tore einfach gegen und da ist es eigentlich egal, wer auf der anderen Seite steht. Das hast du in Ingolstadt, um jetzt noch bei den jüngsten Spielen zu bleiben, sehr gut gemacht im letzten Drittel. Da hast du Ingolstadt auf Distanz gehalten. Da hast du sehr gut verwaltet. Da hast du vielleicht davor nicht alles richtig gemacht, aber diesen Vorsprung über die Zeit bringen, was auch sehr wichtig, was elementar ist, um Erfolg zu haben. Das hast du sehr gut gemacht. Allgemein die Konzentration auf die Defensive, darauf jetzt ankommen. Defense first und dann vorne zuschlagen. Du hast natürlich auch ein bisschen Chancenwucher gehabt, obwohl du die drittbeste Offensive nach geschossenen Toren stellst. Hast vielleicht manchmal zu kompliziert versucht, zum Ziel zu kommen, Einfachheit vermissen lassen, vielleicht, ja, das individuell Sachen zu lösen dann vielleicht auch oder zu verspielt gewesen im Zusammenspiel eben, als kleinen Ding. Und diese Phasen, natürlich kann man das nicht ausschließlich darauf zurückführen, aber was Dallas Eakins auch mal erklärt hat während der Saison ist, dass er nicht auf die Ergebnisse schaut, offiziell. So seine Aussage.
Schaut auch keiner auf die Tabelle.
Ja, er hätte auch erst vor dem letzten Wochenende mal auf die Tabelle geschaut und gesehen, dass Berlin da ja um Platz 6 kämpft und dass sie theoretisch noch auf Platz 2 springen können. So seine Aussage. Aber was ich sehr, sehr gut glaube und nachvollziehen kann, ist, dass er gesagt hat, sie haben ein festes Trainingsprogramm ausgearbeitet, zusammen ja mit dem Sportwissenschaftlern, die sie auch ja von der TSG Hoffenheim zusammenarbeiten, die ja auch ein großes Stück dazu beitragen, dass die Adler wirklich wenig Verletzungspech hatten. Ich meine, gegen Brüche.
Zweites Jahr in Folge.
Absolut, ja, seitdem diese Zusammenarbeit es eben gibt. Und gegen Brüche bist du halt oft machtlos, aber gerade so muskuläre Verletzungen etc., da hast du ja gar nichts groß gehabt in dieser Saison. Und dass sie eben trainieren nach diesem Plan. Und da ist es egal, ob du jetzt 5-mal hintereinander gewonnen hast oder 5-mal hintereinander verloren. Dann ist entweder Regeneration angesagt, auch wenn du 5-mal hintereinander verloren hast, oder es ist halt eben hartes Training angesagt, auch wenn du 5-mal hintereinander gewonnen hast. Also, dass sie sich da strikt an den Plan halten, um eben im März oder jetzt Mitte, Ende März auch da zu sein und am besten über die komplette Zeit bis Anfang Mai. Und das wird jetzt interessant zu sehen sein, welches Gesicht wir von den Adlern sehen. Ich bin da ganz bei dir, wenn diese Balance da ist, da wird ja auch viel gesprochen in dieser Saison, ausbalancierte Reihen, hat man auch das Gefühl gehabt, jeder kennt seine Rollen, jeder führt auch die Rollen im Großen und Ganzen auch aus. Und wenn das da ist, dann wird es natürlich schwer, diese Adler zu schlagen, wenn sie diese Fehleranfälligkeit haben im Spiel und von Spiel zu Spiel auch immer wieder diese Schwankungen eben haben in ihrer Performance, dann kannst du auch natürlich ganz schnell Serien verlieren, keine Frage. Und das wird so der spannende Punkt sein, auf den ich mich so ein bisschen fokussieren werde und auch freuen werde. Ja,
ja. Also Stabilität ist das Thema. Ich muss dich an einer Stelle korrigieren, bevor wir jetzt wieder tausende Leserbriefe kriegen, wie sonst auch.
Ja.
Die Niederlagenserie war vor der Deutschlandcup-Pause und dann haben sie nach dem Deutschlandcup noch in Frankfurt verloren und danach 3 Spiele in Folge gewonnen.
Ja. Wann habe ich gesagt?
Du hast gesagt nach der Pause. Sie haben sozusagen vorher verloren. Nee,
ich meine nach der Olympiapause, wo sie schwer reingekommen sind. Auch, weil sie da jetzt eben auf 6 Spiele abgestellt haben. Aber ja, wie gesagt, Hauptcore ist eigentlich, dass das nicht drauf geachtet wird, wie gespielt wird.
Kriegst du deine Stabilität hin? Und ich würde schon gerne nochmal so auf 3 Spieler eingehen. Marc Michaelis, zweites Jahr in Mannheim, zweites Jahr als Kapitän, hat seinen Kindheitstraum, den er ja vor der Saison im Gespräch erzählt hat, Olympia erfüllen können. Für mich einfach ein Spieler, gar nicht so, wie soll ich sagen, wenn der Spieler der Saison wählt, kommt er nicht unter die ersten, also sozusagen jetzt DEL-weit, nicht sozusagen wahrscheinlich bei nicht vielen auf dem Zettel, aber wenn du siehst, wie der seine Mitspieler besser macht und wie der arbeitet Spiel für Spiel, Riesenschritt gemacht gegenüber dem ersten Jahr, ein unglaublich bedeutender Spieler. Also nicht hoch genug einzuschätzen.
Gehe ich absolut mit, ganz wichtig für die Adler, aber auch für alle anderen Teams auch, die da vorne mitmischen, ist der Forecheck. Und ich glaube, da ist er eher einer der Besten in der Liga sogar, was Forecheck angeht, dass er da wirklich Puckverluste provoziert, wenn sie da richtig reinkommen und zum Forecheck gehören eben alle Spieler. Also es bringt ja nichts, wenn du den Forecheck richtig angehst, aber deine 2 Nebenmänner oder auch dein vorgezogener Verteidiger eben einen Fehler macht und dann fällst du durch. Dann wird es gefährlich. Das absolut, und seine Pässe, natürlich die Übersicht und wie gut die Pässe aufs Tape des Mitspielers kommen. Also gehe ich absolut mit dir. Und er hat ja auch oft betont in seiner ersten Saison diese Kapitänsrolle, jetzt ausgerechnet auch als gebürtiger Mannheimer in Mannheim. Ist nicht so einfach. Da lernt er jeden Tag dazu und man hat aber diese Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ausgereift ist. Das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, da geht noch mehr. Ich glaube wirklich, da geht noch mehr. Auf dem Eis siehst du.
Ja, so. Man sieht definitiv eine Entwicklung jetzt und nach oben.
Ja. Ein großes. Also, ja, absolut. Und er macht einfach jeden, damit ihn auf dem Eis ist, besser. Das ist die große Qualität, die er hat. Also klar, bei einem Top-Assistgeber in Mannheim mit Gregor zusammen, wenn du rein auf die Punkte guckst. Aber die Qualität, die er hat für die Spieler um ihn herum, also wow, wirklich. Also da gibt es in der DL nicht viele deutsche Spieler. Ein Spieler, der mit Marc Michaelis auf dem Eis steht, Justin Schütz, der will nur noch gegen Köln spielen, nehme ich an.
Da hat er ein Abo geschossen, auf jeden Fall. Ne? Ja. Wenn es da um Treffer geht, ja. Justin Schütz hat natürlich einen Traumeinstand gehabt. Nach 8 Sekunden direkt getroffen am ersten Spieltag gegen Straubing. Hat noch einen zweiten hinterhergelegt. Keiner jubelt auch so schön wie Justin Schütz, finde ich. Zumindest in Mannheim, unter den Mannheimer Spielern. Er kam als bester deutscher Torschütze der vergangenen beiden Saisons. Er ist natürlich auch erstmal gleich ein Rucksack mit dabei. Ich finde, er hat es ganz gut erklärt, auch im Vorfeld vor der Saison. Weiß natürlich auch um Druckverringerung, dass er gesagt hat, Köln auch oft vergangene Saison mit 3 Reihen gespielt, er öfters auf dem Eis gestanden. Natürlich öfters auf dem Eis stehen heißt auch öfters mal die Chance, ein Tor zu schießen. Er ist, glaube ich, jetzt am Ende dennoch auf 16 Tore gekommen. 16 Saisontore, genau. Finde ich absolut in Ordnung. Wenn man sich auch die Eiszeitenverteilung anschaut in Mannheim über 4 Reihen, ist ja auch ein großer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, dass Mannheim eben versucht, über 4 Reihen ins Rollen zu kommen und am liebsten halt 5-5 auch spielt, um eben diese Stärke, um die Stärke, die sie haben, da entfalten zu können. 4 Reihen, schnelle Wechsel auch und eben dann die Schnelligkeit auf dem Eis ausspielen zu können. Mannheim tut sich auch schwer ein bisschen, wenn sie gegen tiefstehende Gegner spielen. Sie haben ja auch lieber diese Umschaltmomente. Und Justin Schütz mit seiner Schnelligkeit natürlich dann ein guter Mann. Und der ist 25, das vergisst man oft. sein erstes Jahr in Mannheim. Ich glaube, dass er auch in seinem zweiten Jahr, und jetzt mal, müssen wir schauen in den Playoffs, was passiert, aber dass er in seinem zweiten Jahr, gehen wir mal über die Playoffs schon rüber, da auch nochmal eine stabilere, sage ich jetzt mal, Vorstellung aufs Eis bringen kann.
Ja, gehe ich auch von aus. Und was man einfach sagen muss, was für ein unglaublicher Typ er ist. Also,
total.
Also unvergessen dieses Ding in Köln. Du verlierst dann, also allein, was er sich an Penalties genommen hat gegen München, Punkt 1. Also allein schon mal das so. Aber dieses Ding in Köln, du verlierst am Ende, wirst von Fans ausgepfiffen, nachdem du, und das dann aber mit einer Lässigkeit und Freundlichkeit das Ganze anzunehmen, wo dann hinterher eine Entschuldigung kam, wo ich denke, hey, die brauchst doch gar nicht, ist doch alles cool, Leute, lach doch mal. Also nehmt es doch mal, also mit der Entspannung, mit der er sich da hingestellt hat, dem Selbstvertrauen, ich fand das war für mich so einer der Momente der Saison im ganz, ganz Positiven, weil ich einfach dachte, boah, ist das cool. Also so wünsche ich mir diesen Umgang mit dem Sport einfach. Weißt du, auf dem Eis Feuer und danach so, jetzt Leute, jetzt haben wir Spaß und jetzt ist gut. Im Endeffekt ist es Unterhaltung, was hier stattfindet. Es ist keine Weltanschauung oder sonst irgendwas. Also da gibt es auf der Welt momentan deutlich andere Themen, um sich da so reinzusteigern. Und das fand ich maximal beeindruckend, dieses Interview. Und damit war es dann auch gut. Und so ein bisschen Feuer brauchst du ja. Also da leben wir ja alle von am Ende des Tages.
Ohne Frage, ja.
Was für ihn nicht so schön war und was ich sehr beeindruckend fand, und das ist dann tatsächlich ein bisschen aufs Thema Coach, hat ja bei Olympia keine Minute Eiszeit gehabt. Und wir wollen ja nicht über Harry Greis und Olympia reden, habe ich vorhin schon ein bisschen getan, können wir jetzt auch wieder tun. Aber zu erfahren, dass er und Akins, also Schütz und Akins, während Olympia einen sehr engen Draht hatten, viel miteinander gesprochen haben, er da auch nach dem Olympia ausgesagt hat, hey, wir spielen in 2 Tagen der Schweiz ein Testspiel, ich will da dabei sein. Und das war sozusagen der erste Call, das war ungefähr 2 Stunden nachdem sozusagen es aus feststand, hat er Akins angerufen und gesagt, er will dabei sein. Gibt für mich sozusagen zum einen ein Bild auf den Spieler, aber auch schon auf dieses Bild oder diese Beziehung Coach-Team, weil Akins ja auch gesagt hat, hey, das Thema Justin Schütz, hat er gesagt nach dem Sieg gegen Köln, nach dem 5-1 in der Pressekonferenz, wir haben da schon während Olympia in Anführungszeichen Hilfe am Unfallort geleistet, also beziehungsweise wir haben nicht nur erst danach mit ihm gesprochen und auf ihn reagiert und ihn dann unterstützt, sondern das hat schon während Olympia stattgefunden. Und das fand ich so ein Einblick, den man sonst nicht so zwingend, also den du sonst zum einen nicht bekommst, sondern der auch schon nochmal verdeutlicht, dass es auch ein Vertrauensverhältnis ist, was da einfach herrscht.
Ja, sehr. Justin Schütz war ja auch einer der Spieler, der auch ausdrücklich betont hat, wobei, das muss man auch sagen, eigentlich jeder betont hat, egal aus welcher Richtung er dann gekommen ist, dass natürlich die Gespräche, und Dallas Akins führt eben die Gespräche, dazu geführt haben auch, dass er in Mannheim unterschrieben hat. Natürlich, was auch auffällig war, haben wir es aber auch schon gehabt, dass natürlich diese Zweierkonstellationen oft gewählt wurden. Ich meine, Mattinen und Solo kamen von den Toronto Marlies. Solo kannte aber auch schon Lukas Kelple. Jetzt hast du bei den Nachverpflichtungen mit Walker Gröy und Alexander Rutto nochmal 2 Jungs aus demselben Team auch nochmal nachverpflichtet. Also auf diese Chemie und untereinander, und es sind ja auch viele viele Familienväter auch in der Mannschaft drin, auch mit jüngerem Nachwuchs, dass da ganz besonders drauf geblickt wurde und dass immer wieder bei der Balance, dass die Harmonie da stimmt in der Kabine. Da gab es in Mannheim ja auch schon ganz andere Zeiten, wo es vielleicht nicht so ganz hundertprozentig der Fall war, um es mal so auszudrücken. Da kann man absolut einen großen Haken dahinter setzen, denke ich.
Ich würde gerne noch auf einen Spieler kurz eingehen. Mein Spieler der Saison von den Adlern. Tom Kühnhackl. Ganze 19 Spiele gemacht, aber von diesen 19 Spielen 15 nach 60 Minuten gewonnen. 2 in der Verlängerung. Nee, Quatsch. Nur 2 nach 60 Minuten verloren Und eine Niederlage in der Verlängerung und eine in Overtime. Und das ist das
eine Verlängerung, also eine Shootout, Overtime.
Sorry, und eine in Verlängerung, so rum, um Gottes Willen. Das ist der helle Wahnsinn. Also da 2,5 Punkte im Schnitt geholt pro Spiel, was er auf dem Eis war. Mit so einer
Bilanz. Ich wollte gerade sagen, was für ein Punkteschnitt, oder?
Ja, wir haben es vorhin mal hochgerechnet, da bist du irgendwie bei 130 Punkten, die du holst in der Saison. Da kommst du relativ weit mit. Ich sag mal so, gut, dass er zum Playoffs zurück ist. Nach dem Spiel gegen Köln hieß es noch, wahrscheinlich reicht es bis zu den Playoffs oder vielleicht reicht es bis zu den Playoffs. Er kam aus meiner Sicht sogar ein bisschen früher zurück, als man da noch, also sozusagen zumindest war das so, was Akins in kleiner Runde sagte zu dem Zeitpunkt. Aber ja, einfach wichtig, dass er wieder da ist. Auf eine Statistik will ich auch noch hinweisen. Die Adler mit Abstand, mit weitem Abstand, das beste Bully-Team der Liga. Esposito weit vorne mit 61%, Christian Reichel 57%, Marc Michaelis über 50%, nur Sexolo als einziger Spieler unter 50%, aber du bist wahrscheinlich mit oder bis das beste Bully-Team in der Liga, was ja auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel ist. Das darf man nie unterschätzen. Zumal ja auch dazu kommt, du weißt nicht, ob bei diesen 48% bewusst verlorene Bullies sind, die man in der offensiven Zone immer wieder nimmt.
Ja, definitiv. Du siehst natürlich auch, gerade weil du Luke Esposito und Christian Reichel angesprochen hast, als seine beiden besten Bully-Spieler, dass auch Luke Esposito in PK eigentlich immer aufs Eis geschickt wird, wenn es auf seiner Seite im Bully-Kreis genommen wird. Dann nimmt er auch manchmal nur das Bully, wenn er es gewinnt, fällt er zum Wechseln. Klar, wenn er verliert, bleibt er natürlich drauf. Und umgekehrt, also dass du da oft auch in wichtigen Situationen, das werden wir jetzt auch in den Playoffs natürlich ganz oft sehen, wichtige Bullies wirst du Reichel oder Esposito am Punkt stehen haben. Und wenn es nur ist, dieses zu gewinnen, auch wenn es gar nicht die Reihe des jeweiligen Spielers ist und wenn es nur darum geht, dieses zu gewinnen, wenn du das gewinnen möchtest, du hast es ja richtig angesprochen, in der Offensive hast du vielleicht auch manchmal Setplay, wo du es vielleicht mit Absicht verlierst und dir dann im Vorcheck eben den Puck wieder zu gewinnen. Ja, und Michael ist auch über jeden Zweifel erhaben da am Bulli-Punkt in dieser Saison.
Um mal kurz mal wieder mit so einer lustigen Zahl zu kommen. Auf der linken Seite gewinnt Luke Esposito 64,6% der Bullies. Also ja, 2 von 3. Das ist komplett irre. Und ich möchte schon nochmal rausheben, wie er zurückgekommen ist nach dem Spiel gegen Berlin, nennen wir es mal so, wo unklar war, wie es überhaupt weitergeht. Wenn du ihn jetzt siehst, das ist wahrscheinlich so die Comeback-Story der Saison. Man hat es schon fast wieder vergessen, dass bei ihm überhaupt die Frage war, ob er wieder Eishockey spielen kann, die ja selbst für ihn offen war, zeitlang. Und ja, auch so eine Story der Saison, die schon fast wieder irgendwie ganz weit weg ist bei vielen.
Spieltag halt ist.
Okay. Ja. Playoffs.
Ja.
Ich würde uns sagen, wir tippen einfach die Serien durch und kommen dann ja automatisch auch auf den Gegner der Adler und können dann nochmal auf den Gegner der Adler schauen. Machen wir es doch einfach so. Was glaubst du? Bremerhaven-Nürnberg.
Ich glaube, Bremerhaven wird es machen. Ich glaube, Nürnberg wird sehr körperbetont spielen. Die werden so auftreten wie in der vergangenen Saison auch, wo sie auch ein sehr unangenehmer Gegner waren. Ich glaube, Bremerhaven hat aber die Erfahrung und wird sich am Ende durchsetzen. Ich glaube aber in 3. Nürnberg wird ein Spiel ziehen. Und wir sind damit ja automatisch der Gegner der Adler Mannheim dann im Finale, wenn Bremerhaven gewinnt.
Das ist ja der Punkt. Man muss nochmal rausstellen, übrigens Adler als Zweiter für die CHL qualifiziert. Alle freuen sich wieder aufs Spiel in der Arena vor 4000 Leuten. Ähm, Aber ich glaube auch, dass Bremerhaven der Gegner sein wird. Wir können auch noch schnell die andere. Ich glaube, im anderen wird sich Wolfsburg durchsetzen. Tatsächlich. Ich glaube, dass der Heimvorteil da ein Faktor ist. Und zwar nicht, weil in Wolfsburg die Stimmung so geil ist, sondern weil die Reise da echt schmerzt.
Ja. Würde ich an für sich mitgehen, wenn es das Wolfsburg wäre, oder zu 90% das Wolfsburg wäre, vielleicht der vor drei Jahren vielleicht dann.
Ja.
Jetzt unter Tyler Haskins hast du natürlich gleich diesen Knalleffekt gehabt, das 4-1 gewonnen, glaube ich, das erste Spiel unter ihm. Und dann hast du aber sehr schwankende Leistungen drin gehabt. Klar, du hast Köln dann zu Hause besiegt, Köln aber da auch schon in der, wir sind halt schon seit gefühlt 8 Wochen Hauptrundensieger-Modus. Hast dann in Augsburg hochgeführt, hast es noch verspielt, einen 7-Sekunden-Verschluss dann noch ausgeglichen, um dich dann im Penaltyspiel doch noch diesen Punkt zu holen.
Dieses Heimrecht zu holen, ja.
Um dadurch das Heimrecht genau zu haben. Ist für mich absolut 50-50, kann in beide Richtungen fallen, tatsächlich, eben weil Wolfsburg so schwankend ist.
Ja, ich hätte mir aber von Schwenningen am Sonntag dann schon mehr erwartet, irgendwie, war auch so mein Gedankengang. Jetzt ist klar, du gewinnst nicht einfach in Mannheim, aber ich hätte schon, jetzt ist Spiel gegen sie gelaufen, aber so für was es ging, bisschen mehr auf der anderen Seite, Playoff Strahlmeier, der ein Jahr hat, das ist jenseits von Gut und Böse bis jetzt. Also das ist vielleicht der beste deutsche Torhüter in der DL in der Saison. Sorry an Franz Repp. Also das, die nehmen sich zumindest nicht viel, sagen wir es mal so. Ich würde schon, aber ja, Wolfsburg ist schon enttäuschend, was die aus ihren Möglichkeiten machen. Jetzt das zweite Jahr in Folge, muss man einfach so sagen. Wenn wir dann auf Bremerhaven schauen, also ich habe die höher erwartet vor der Saison. Bin mir nicht ganz sicher, müssen wir mal in die Tipptabelle schauen, aber schon so ein bisschen, will nicht sagen abgeschlagen, aber da lacht ja doch schon eine Lücke zu den ersten 5, was ja auch okay ist, aber es ist jetzt nichts, was mich da aus den Schuhen haut, wenn das in den Playoffs gegen die gehen sollte. Ja, also
Playoff-Mannschaft, ne? Muss man da ehrlicherweise sagen. Caravan Express
wird halt auch nicht jünger. Muss man einfach sagen, das sieht man auch an der Ausbeute dieses Jahr, also bei all der Qualität, die immer noch haben, so der Kader insgesamt, du hast gute Leute mit Mili, mit Weise, Prugieser, kannst weit durchgehen, aber es ist nicht so, dass ich denke, mag jetzt auch, also nicht aus Arroganzgründen oder so, aber ich sehe da keine Gefahr für Mannheim. Also ich sehe nicht, wie dass die Adler diese Serie verlieren könnten.
Na, Best-of-Seven-Serie sehe ich da das auch nicht. Bremerhaven, du hast es ja gesagt, vor allem Verletzungspech viel gehabt. Team natürlich auch, das wieder ein Jahr älter geworden ist. Ist immer hinterher leicht zu sagen, hat man da den Zeitpunkt verpasst des Umbruchs. Ne? Also, hätte ja auch funktionieren können. Hinterher ist man schlauer.
Auf der anderen Seite, Platz 7 für Bremerhaven ist immer noch.
Ist immer noch absolut well done. Also, ja, gar keine Frage. Aber auch Champions Hockey League gespielt, ne? Vor 2 Saisons im Finale gestanden. Die Ansprüche sind ja auch ein bisschen gestiegen. Aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte: Verletzungspech, Kader, der älter wurde, etc. Und ja, für mich auch eines der besten Spiele, die Mannheim in der Saison gemacht hat, war in Bremerhaven das allererste, was sie mit 6-3 gewinnen. Da hast du auch ohne Reichel gespielt, ohne Esposito gespielt, eben ohne deine Bulli-Spieler und eben den ersten Zweikampf da auch des Öfteren mal verloren und trotzdem noch herausgestochen. Da war gerade die Reihe um Bennett, Cracker und Solos sehr, sehr, sehr dominant, sehr, sehr prägnant, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, aber geh ich mit dir. Jetzt keine der Pre-Playoff-Teams ist etwas, die ich über das Viertelfinale hinaus dann sehen würde. Egal gegen wen.
Nee, tatsächlich. Ich dieses Jahr auch nicht im Sinne von, dass da, weißt du, so ein schlafender Riese noch ist, der dann später noch durchmarschiert, sehe ich da tatsächlich auch nicht dieses Mal. Dann lass uns doch einfach draufschauen und die Viertelfinals direkt tippen, oder?
Ja, gerne.
Guck ich mal, was haben wir? So, Highlight, Lowlight kommen wir noch zu, aber Köln gegen, bei dir wäre es dann gegen Schwenningen.
Wie gesagt, 50-50, kann ja auch Wolfsburg sein. Ja.
Also aber, Köln ja, gegen so, den Gewinner der Serie, sagen wir es
ja
so.
Ja, aber da, auch da wird es wird interessant sein zu sehen bei den Kölnern, die sehr, sehr souverän waren, haben wir den Punkterekord der Adler aus der Meistersaison 18-19 eingestellt, nach der Hauptrunde mit 116 Punkten. Sind ein bisschen vom Gas runtergegangen dann, auch schon in der SAP-Arena bei der 1-5 Niederlage gegen die Adler. Wird interessant zu sehen sein, wie sie jetzt mit diesem Favoriten Status zurechtkommen. Haben meiner Meinung nach den besten Trainer der Liga hinter der Bande mit Kari Alonen. Wer die Award schon nicht gesehen hat, große Empfehlung. Wurde ausgezeichnet auch zum besten Trainer des Jahres. Schaut es euch gerne an.
Und unbedingt dem Adlercheck Instagram-Account folgen an der
Stelle nochmal. Wer das noch nicht gemacht hat bis jetzt, der Aufnahme. Ja, wird interessant sein, aber ich sehe da Köln. Sagen wir auch, in wie viel Spielen?
Machen.
Okay, ja. Es ist ja so, dass wenn du mit einer Pause in die Serie startest, immer ein bisschen schwerer tust gegen ein Team, das jetzt gerade halt eine Serie gewonnen hat und Pre-Playoffs gespielt hat. Ich erinnere da auch gerne mal ans Viertelfinale Mannheim-Berlin, die da in Berlin 7 geschossen haben und danach 4 zu verlieren. Mannheim kam damals aus den Pre-Playoffs vor 2 Jahren. Von daher 5 Spiele Köln gegen Wolfsburg oder
ja, oder, machen wir es kurz. Nehme ich so, die Adler machen wir zum Schluss. Straubing Berlin. Da fange ich mal an. Straubing mit einer Mega-Serie. Aber dieses letzte Wochenende, dazu Berlin sich echt gefangen. Berlin in höchstens 6. Also ich glaube, Straubing hätte letztes Jahr die Chance gehabt, Berlin zu kriegen mit Stettmar in dieser Overtime. Das war jenseits von Gut und Böse. Ob er immer noch ohne Niederlage in einer Playoff-Serie in der DEL als Coach. Deshalb, da gehe ich bei Berlin mit.
Okay, ich wäre der Letzte, der sagt, du darfst Berlin nicht auf der Rechnung haben. Sag ich auch diesmal nicht. Du musst Berlin absolut auf der Rechnung haben, eben weil sie die vergangenen beiden Jahre so souverän Meister wurden, weil da der Großteil noch in der Mannschaft ist. Die wissen, wie es geht. Die sich auch von dieser Platz 6 Hauptrunde jetzt, glaube ich, nicht aus dem Konzept bringen lassen. Dennoch glaube ich auch, dass Meisterschaften in der Haupt- oder Meisterteams auch in der Hauptrunde geformt werden. Zumindest zum großen Teil. Und einfach, um jetzt mal gegenzuschießen, einfach weil Ober noch keine Playoff-Serie mit Berlin verloren hat und weil Stettmar eben nicht, meiner Meinung nach, in dieser überragenden Form ist wie vergangenes Jahr, wo er wirklich zweimal in Overtime den Straubingern dermaßen den Zahn gezogen hat. Straubing in 7, einfach mal dagegen geschossen.
Ich halte Berlin dieses Jahr für so angeschossen, bitte nicht falsch verstehen, sondern im Jagdsinn oder so verwundet oder verwundbar, wie lange nicht mit den Verletzungen, all dem, was die Saison war. Viele Spiele, wo sie gezeigt haben, puh, aber hey, diese 5 Siege in Folge am Schluss, da hast du dann doch wieder den alten Eisbär. In den Knochen. München-Ingolstadt, auch da fange ich mal an. Das ist echt eine harte Nummer. Aber, also ich finde, Ingolstadt hat mir in der Saison oft sehr, sehr gut gefallen mit all ihren Waffen. Waffen ist ein blödes Wort momentan. Mit all der Qualität, die sie im Kader haben, mit all den Spielern, die sie haben, die da extrem viel reinbringen. Aber, und ich finde, das ist das stärkste München seit Jahren, was wir sehen. Und gar nicht mal diese Meistersaison, wo sie gegen Ingolstadt das Finale gewonnen haben, sondern ich finde München fast noch auf einem Niveau höher als früher. Okay, du hast natürlich eine brutale Offensivpower in Ingolstadt, aber ich sehe München dann doch ein Stück weit vorne. Die haben mir dieses Jahr echt gut gefallen. Deshalb München in 6, ich glaube nicht, dass da ein Spiel 7 geben wird.
Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, Defense first, Defense wins Championships und wenn ich das so vergleiche auf dem Papier und auch über die Saison hinweg, jetzt wissen wir natürlich auch, in den Playoffs kann es nochmal ganz anders laufen. Aber da sehe ich München einfach vorne und kurze Wege natürlich zwischen beiden Standorten. Ich glaube, so wie München jetzt auch drauf war und Berlin das Spiel, wo sie auch nicht schlecht waren, wo Berlin auch sehr effizient war, am letzten Spieltag, spielt ja überhaupt keine Rolle in dem ihren Mindset, haben sich gefunden und ich gehe da sogar mit, würde jetzt sagen, aus dem Stegreif Berlin in, Berlin sag ich jetzt, München in 5 sogar, einfach
wow.
Aufgrund der Defensiven. Und ich glaube, dass Ingolstadt zwar unbestritten diese Offensivpower hat, ich glaube, mir fehlt aber ein bisschen das Vertrauen in den Torhüter in der kompletten Serie und ich weiß nicht, ob diese Offensivpower dann am Ende ausreicht, um das eben auszugleichen. Was heißt, ich glaube nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht ausreichen wird und deswegen sag ich mal 5. Natürlich kann es auch ein 6 sein, aber ich sage jetzt aber mal 5.
Also ich sehe die schon, ich sehe München tatsächlich vorne, einfach von der Qualität her, von allem her. Und dann noch die Adler Mannheim in maximal 5.
Check. Ja.
Also da gibt es keinen Widerspruch. Was haben wir noch? Highlight und Lowlight der Saison, was Spiele sonstiges angeht. Also vorhin gesagt hast, da gehe ich mal mit dem Highlight los. Das Spiel gegen Bremerhaven, da dachte ich, shit, jetzt hat er mir schon wieder weggenommen hier. Oder wir sind uns schon wieder einig.
Wobei das gar nicht mein Highlight ist.
Ja, da kommt es dann dazu. Mein Highlight sportlicher Natur. Ich weiß, ganz viele dieses 9-Tore-Wochenende gegen Ingolstadt, nachheim gegen Köln. Das war fantastisch. Also gerade auch das Spiel am Sonntag nochmal so nachzulegen. Aber das erste Heimspiel gegen Bremerhaven Ende November waren 4-0. Ich saß nach dem Spiel da und da war, glaube ich, Kollege Rotter da an dem Tag von euch. Und ich sage zu ihm, das war das perfekte Spiel über 60 Minuten. Elkins kommt in die Pressekonferenz und sagst, du wünschst dir eigentlich als Coach immer ein Spiel, wo du sozusagen dein Team siehst über 60 Minuten. Das sind die Spiele, die du so gut wie nie bekommst. Und das war so eins. Und das ist, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man so zurückschaut, ziemlich runter. Aber dieses 4-0 war so ein gutes. Also das war nah an dem, wo ich sagen würde, wenn du das in Playoffs zeigst, bist du kaum zu schlagen. Wenn du das jedes Spiel in den Playoffs zeigst, ich habe danach tatsächlich auch den Kollegen Schwickerath angerufen und gemeint, hör mal zu, wenn die Adler das in den Playoffs bringen, diese Leistung, puh, dann kann es aber ganz, ganz weit gehen. Und deshalb würde ich das Spiel, was glaube ich bei nur wenigen noch so im Kopf ist, als mein Highlight der Saison nehmen, weil es das wirklich Eishockey über 60 Minuten war.
Ja, sehr schön. Ich würde an dein Highlight anknüpfen, weil das quasi mein Highlight weiter strickt, weil ich habe mir jetzt nicht ein einzelnes Spiel rausgesucht. Ich habe ja vorhin gesagt, auch das Spiel in Bremerhaven fand ich damals unter den Umständen sehr stark, wo du ja auch nicht einfach mal so gewinnst an der Nordseeküste. Dieses 4-0 gegen Bremerhaven und ich wiederhole mich gerne, Defense first, hat dir natürlich auch so einen Schwung gegeben und war das erste von 4 Spielen in Folge, dass du dann zu 0 gespielt hast.
Danach stimmt,
hast
du hattest diesen Gegentorrekord, ja, genau, warst auf der Jagd danach, ja.
Hast dann 4-0 in Straubing gewonnen, hast 7-0 zu Hause gegen Augsburg gewonnen und 5-0 in Schwenningen, wo du jetzt auch nicht einfach mal so drüber fährst. Und dann kam halt dieses verrückte Spiel in Köln, was du 4-5 verlierst, nach 2-0 Führung, kurz vor Schluss ja das 5. Gegentor. Und diese Serie, wo du halt einfach defensiv so gut standest und auch offensiv Wege gefunden hast, auch dadurch meiner Meinung nach 100%, weil du eben defensiv so gut gestanden hast. Lässt sich das nicht so einfach kopieren, ist mir auch klar, aber das muss so der Richtwert sein. Das hast du ja auch in Ingolstadt dann wieder Sonntag vor einer Woche gezeigt, dass du da die Richtung haben kannst. Das ist mein Highlight, diese 4 Spiele ohne Gegentor einfach.
Hast du ein Lowlight?
Einfach. Lowlight ist für mich jetzt auch nicht zwingend ein Spiel, sondern eher dieses Gas vom Fuß vom Gas nehmen in einem Spiel und dann eben Gegentore schlucken. Und auch manchmal so, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, zwar in dieser Saison schon des Öfteren, aber jetzt in dieser Folge nicht, der fehlende Konkurrenzkampf. Jetzt haben wir natürlich gesagt, eingespielte Reihen, alles gut, auch Positives, aber du hast der Mannschaft auch manchmal angemerkt, die Spieler wissen halt, wenn sie morgens aufstehen oder 90% weiß, wenn ich gesund bin und gerade aufs Laufen kann, dann spiele ich auch am Abend, dann spiele ich auch übermorgen wieder und übermorgen und so weiter. Und dass da doch vielleicht hier und da die letzte Konzentration gefehlt hat. Ich will jetzt gar nicht Motivation sagen, aber diese Reibung im Konkurrenzkampf gefehlt hat, um dann immer durchzuziehen einfach. Das haben die Spieler zwar auch immer wieder betont, aber das ist halt manchmal auch einfach eine Kopfsache, die gerade im Mannschaftssport ist, deutlich schwerer rauszubekommen ist, als wenn du natürlich Einzelsport betreibst. Und das ist dieses vom Gas gehen und dann Gegentore schlucken oder vielleicht auch einfach Punkte abgeben. Und das wäre so mein Lowlight, wenn du so möchtest.
Also, ich weiß gar nicht, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Esposito-Szene will ich nicht mehr erwähnen. Also mein absolutes Lowlight in der Liga ist die Vertragsverlängerung von Veilleux. Was mir nicht in den Kopf geht, ich habe die Tage jetzt gelesen, dass Colton Chopke gesperrt wurde nach einer Aktion in Bad Nauheim, in der DL2, wo ich denke, es gibt so Spieler. Thema Eishockey-Kultur ist nochmal eins für sich, aber tatsächlich...
ich wusste nicht, dass wir über Mannheim hinausgehen, sonst hätte ich auch ein anderes.
Sorry, genommen, aber das ist schon okay. Das war so eher, Sven ist mal wieder gerade am Salbadern, aber tatsächlich die Derbys gegen Frankfurt, da waren schon wieder Spiele dabei, wo du denkst, so Leute, wisst ihr eigentlich, was das Spiel für eine Bedeutung hat für die außenrum und zeigt es doch mal mehr und anders und besser als wir es tut. Und dass es so Niederlagenphasen gibt, gehört ja auch mal dazu, aber das sind dann halt so manchmal Auftritte dabei und das eine war das erste Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause, das war nur ein 2-3 in Frankfurt, aber das hat gegen eine Frankfurter Mannschaft gespielt, die dieses Jahr statistisch sogar noch hinter bei den Expected Goals hinter Dresden steht, in der Bilanz sozusagen Tore für und Tore gegen. Und das macht schon nochmal klar, wie bodenlos schlecht diese Frankfurter Mannschaft dieses Jahr eigentlich auch war. Und die Leistung in Derbys bleibt ein Thema. Und aber ansonsten wenig Lowlights, will aber tatsächlich keine Note vergeben, weil für eine Note in der Hauptrunde kann man sich einfach nichts kaufen, weil jetzt zählt's. Hast du eine Bold Prediction noch für alle da draußen? Weil dann sind wir tatsächlich. Oder hast du noch ein Thema, bevor wir zur Bold Prediction kommen?
Nee. Ich hätte jetzt nichts mehr dastehen. Bei der Prediction wäre nur meine Frage über die Playoffs, egal was. Oder?
Egal was, tob dich aus.
Ja.
Ich kann mal meiner vorlegen, wenn du willst, weil ich habe meine tatsächlich schon liegen, aber...
Kannst natürlich, es ist jetzt relativ unspektakulär. Ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, Ingolstadt in der Hauptrunde, brutales Offensivfeuerwerk, zweitbeste Offensive nach geschossenen Toren der Liga, auch Riley Barber, ein Ausnahmespieler, den man unglaublich gern zusieht, auch zu Recht Stürmer der Saison geworden, Stürmer des Jahres geworden, wurde bei der Awardshow der DEL ausgezeichnet, wer es nicht gesehen hat. Hier nochmal kurz eine Empfehlung.
Unbedingt, fast so gut. Also besser ist nur der Instagram-Account des Adlerjacks. Unbedingt
so. Folgen. Und würde ich sagen, Ingolstadt wird überraschend wenig Tore schießen. Ja. In diesen Playoffs. Bei weitem, oder sagen wir es mal so, bei weitem nicht so viel, wie man von dieser Mannschaft erwarten würde und auch erwarten kann. Das wäre jetzt so meine Prediction jetzt einfach mal.
Meine Bold Prediction für die Playoffs lautet, der Meister dieser Saison kommt aus einer Stadt, die mit M beginnt.
Okay. Interessant natürlich, wenn es so läuft, wie du getippt hast, dass die zwei Städte mit M ja auch schon im Halbfinale aufeinandertreffen.
Könnte,
also spielt 1 gegen 6 und 2 gegen 4.
Ja. Ja. Dann muss halt derjenige, der das Halbfinale gewinnt, halt auch das Finale gewinnen, ja.
So. Punkt.
Punkt.
Ja, klar. Ja, ist doch auch nett.
Ja, aber was man schon nochmal rausstellen muss, die Saison war schon bis hierhin eine gute.
Es war definitiv ein Schritt nach vorne. Du bist, ja. Auch wenn wir diese Stabilität angesprochen haben, du bist ja trotzdem deutlich stabiler auch aufgetreten als in der vergangenen Saison, absolut. Wo du dich eigentlich ja mit München um den vierten Platz gebettelt hast, aber auch mehr so, nimm du ihn, ich habe ihn ja schon sicher, wo sie ja beide so gegen Saisonende überraschend viel verloren haben, beide Teams, und wir dann im Viertelfinale, im darauffolgenden Viertelfinale aufeinander getroffen sind, das ja auch die schlechteste Serie im Viertelfinale war. Und du hebst noch mal kurz den Finger, kurzer Audiokommentar.
Ja, weil gerade kommt die Eilmeldung über die Athletic rein, Leon Dreiseitel fällt für den Rest der Regular Season aus mit Lower Body Injury, Unterkörper.
Sehr.
Also mehr haben sie noch nicht bekannt gegeben. Sie haben jetzt nicht für die Saison rausgenommen oder so, aber ja.
Ja, das sah nicht gut aus und ist natürlich.
Was man schlecht. An der Stelle nochmal herausheben muss, also wirklich, wir haben es, glaube ich, zu wenig getan. Wer das nochmal mehr hören will, Sharkbite, die Kollegen, bitte. Man muss schon nochmal rausstellen, was die Haie für eine unfassbare Saison da gespielt haben und was definitiv, da für eine überragende Leistung, sowohl Coaching, Jalon, der nach der Saison die Haie verlassen wird. Juwon, den sie jetzt um 3 Jahre verlängert haben auf der Torhüterposition, der erst während der Saison kam, der da unglaublich gespielt hat. Eine starke Mannschaft zusammen, wobei gehen wohl einige, aber es stehen auch schon Nachverpflichtungen wohl fest, was man so hört. Aber insgesamt 116 Punkte, hattest du gesagt, Saisonrekord eingestellt. Ja, kann man nicht hoch genug bewerten. Also muss man einfach nochmal jeden Hut vorziehen. Dem hat ja noch 200 Tore gemacht, was nebenbei in 52 total, ja. Spielen. Also das ist... Und sie haben es am Schluss austrudeln lassen. Also das kann man nicht anders sagen. Deswegen ist für mich die spannende Frage, schaffen sich den Schalter wieder umzulegen, die Qualität hinzukriegen, auch was die Hauptrunde angeht. Also irre. 36 Siege in 52 Spielen. Also da brauchen wir irgendwie... Ja, da können wir nur alle Hüte vorziehen und das entsprechend feiern. Und wer da wirklich mehr in die Tiefe gehen will, gern zu den Kollegen vom Sharkbite.
Ja, auch große Empfehlung am heutigen Abend.
Die wichtigste Empfehlung des Abends ist nochmal die DEL Gala nachschauen, weil die ist einfach sensationell. Und natürlich dem Adlercheck auf Instagram folgen. Und uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter icezeitfm@gmail.com bei PayPal oder eine E-Mail schreiben an icezeitfm@gmail.com. Phil, das war mir ein Fest bis hierhin. Wir sehen und hören uns in Playoffs auf jeden Fall wieder oder danach, das wissen wir noch nicht. Vielleicht machen wir sowas Kurzes mal wieder im Auto, wenn irgend so ein Wahnsinn mal wieder passiert.
Sehr gerne, ja, klar. Und auch vielen Dank an dich an dieser Stelle.
Ja, es war eine Freude. Wie üblich vorher, über was reden wir, und jetzt sitzen wir da und keine Ahnung, wie lang es ging. Es ging lang auf jeden Fall.
Ja.
Ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Viel Spaß in Playoffs. Bis dann. Ciao.